Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo, ich bin die Flo und bei mir zu Gast ist Colin.
Hi ihr Lieben.
Und unser Thema ist heute...
Mentale oder psychische Gesundheit.
Unsere erste Frage ist, was bedeutet psychische Gesundheit eigentlich und warum ist sie genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit? Also, ich finde, psychische Gesundheit ist halt genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit, weil sich einfach beides nicht gut fühlen lässt. Und ich meine, ob du jetzt eine Lungenentzündung hast und deswegen deinen Alltag nicht mehr hinbekommst oder eine psychische Krankheit, ist ja in dem Fall relativ egal. Du kriegst halt einfach deinen Alltag nicht hin und es belastet halt beides. Und man sollte halt psychische Gesundheit nicht hinabstufen oder psychische Krankheiten und sagen, ja, ist ja nur in deinem Kopf, deswegen kannst du das ja machen.
Ich finde es auch immer so schwierig, das zu trennen, weil ne, wir machen es ja jetzt auch gerade. Psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, das ist ja nur in deinem Kopf. Naja, in unserem Kopf ist ja ein ganz wichtiges Organ, das Gehirn. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, niemand würde sagen, ach, hab dich nicht so, wenn ich einen Nagel durch den Kopf geschossen bekomme und mein Gehirn verletzt wird. Da sagen alle, oh ja, da sehe ich ja, da ist ein Nagel drin. Das tut weh. Tut es übrigens nicht, weil das Gehirn keine Schmerzrezeptoren hat. Aber da erkenne ich, da ist was. Aber wenn wir sagen, mein Gehirn ist krank, mein Gehirn hat quasi Schnupfen, dann sind auf einmal alle so, war das ja nur in deinem Kopf. Ja, Thorsten. Richtig. Ja. Und?
Ich finde, das ist halt einfach genauso wichtig. Es ist halt auch nicht die Abgrenzung da. Also ich meine, super viele haben ja auch vor Prüfungen oder so, dann merken die, es wird einem schlecht. Irgendwie so, man fühlt sich nicht so gut. Und es gibt ja super viele Krankheiten, die auch einfach psychosomatisch sind.
Da kommen wir in den nächsten Grenzbereich, genau.
Ja, tatsächlich wurde mir auch eine Somatisierungsstörung oder ein Verdacht auf eine Somatisierungsstörung gegeben. Deswegen ist meine psychische Gesundheit auch ein bisschen meine körperliche Gesundheit. Deswegen sind die Übergänge fließend.
Absolut, und du hast ja gerade das beste Beispiel genannt, also um es mal nachvollziehen zu können. Ne, wir haben ja genau bei diesen psychosomatischen Sachen, das ist also, wenn der Stress, der die Psyche beeinflusst, auch sich in körperlichen Symptomen äußert, dann haben wir ja oft dieses, ah ja, die bildet sich das ein. Aber wir kennen es doch alle, was du gesagt hast, Lampenfieber ist im Prinzip eine Vorform oder du musst ein Referat halten oder du musst ein Bewerbungsgespräch, du bist nervös und da ist nichts, was dir real wehtut. Du gehst dann einfach nur in eine Situation rein und trotzdem steigt der Blutdruck, du fühlst dich vielleicht übel, manche Leute kriegen Kopfschmerzen, manchmal sogar schwindelig, weil der Blutdruck steigt. Und das kennen wir alle. Und nichts anderes ist Psychosomatik, nur eben, dass das sich chronifiziert. Also, dass ich eben ständig das Gefühl habe, unter Stress zu sein und deswegen ständig Bauchschmerzen zum Beispiel habe.
Vielleicht können wir auch mal nochmal eine Folge darüber machen, über Somatisierung und sowas. Unsere nächste Frage ist, wie hat sich deine Sicht auf psychische Gesundheit im Laufe der Zeit verändert und welche Rolle spielt sie heute in deinem Alltag? Ich weiß gar nicht, wie sehr sich meine Sicht verändert hat, weil ich wurde relativ schnell, also ich glaube mit 12 habe ich die Diagnose bekommen, Depression. Und ich weiß halt nicht, ob ich so davor so wirklich kenne oder so wirklich wahrgenommen habe, weil mit 12 ist man ja relativ jung. So. Und deswegen, also ich weiß halt nicht, ob mir, also jetzt ist mir, glaube ich, meine psychische Gesundheit trotzdem wichtiger geworden im Laufe der Zeit und im Laufe der ganzen depressiven Episoden und so weiter, wurde mir meine psychische Gesundheit irgendwie wichtiger und ich versuche halt irgendwie mehr darauf aufzupassen und auch mehr Sachen zu machen, die mir gut tun. Ich glaube, ich habe früher halt super oft einfach so Sachen unüberlegt gemacht oder sowas in der Art. Ich glaube, man ist ja auch noch jugendlich, also man, ich bin immer noch jugendlich, aber man ist so, ich finde vor allem so mit 13, 14 oder so hat man irgendwie eine Zeit, wo man irgendwie so ein bisschen, wo man dann ins Teenageralter kommt, aber irgendwie so unüberlegt ist und auch gar nicht so die Konsequenzen so einordnen kann von seinem Verhalten, aber trotzdem irgendwie mehr Sachen machen kann.
Absolut. So. Und wer jetzt an anderen Podcast-Folgen mit mir kennt, das hat auch tatsächlich hirntechnische Gründe, weil es nirgendwann in der Zeit, außer wenn wir geboren werden, so krasse Umbauarbeiten im Gehirn gibt. Und manche Teile reifen in der Zeit sehr schnell, zum Beispiel die Sachen, was Schnelldenken angeht. Das heißt, man ist mit 12, 13 meistens schon genauso gut darin, so schnell zu denken wie eine erwachsene Person. Aber unser gesamter präfrontaler Kortex, der dafür zuständig ist, wie du eben erzählt hast, Konsequenzen abzusehen, Risiken einzuschätzen, in die Zukunft zu planen, wenn ich A mache, könnte das B auslösen, das könnte C auslösen und D könnte mir verdammt wehtun. Der ist quasi eine komplette Baustelle und teilweise über 10 Jahre lang. Und deswegen ist genau das dieser Zeitpunkt, wo wir eben auch auf unsere psychische Gesundheit eigentlich viel mehr achten müssen, weil eben ein Teil unseres Gehirns Pudding ist und in der Zeit nicht wirklich ansprechbar. Und dann ist es gut, wenn wir vielleicht zumindest Dinge wissen und sagen können, hey, vielleicht treffe ich gerade keine kluge Entscheidung. Vielleicht frage ich mal jemanden.
Ja, das leitet auch so ein bisschen über zu unserer nächsten Frage. Welche Alltagsgewohnheiten bewirken sich besonders positiv auf die psychische Gesundheit aus? Gibt es wissenschaftlich belegte und gesunde Routinen? Also ich sag erstmal meine Sachen, die ich gemacht habe. Und zwar, ich habe auch mit 12 aufgehört, Sport zu machen eigentlich wirklich. Auch wegen Corona, das ist da gekommen. So. Und dann konnte ich auch super viele Sachen nicht mehr machen und so. Und die habe ich dann auch einfach super lang nicht mehr aufleben lassen und so. Jetzt habe ich aber, ich gehe irgendwie ins Gym, je nachdem, wie das mir auch von der Schule erlaubt ist, irgendwie die Tage so, wenn ich jetzt irgendwie voll viele Arbeiten habe und das irgendwie nicht so hinbekomme, dann gehe ich vielleicht einmal die Woche oder so und ich gehe auf jeden Fall einmal die Woche reiten noch und dann habe ich meinen Sport und dann versuche ich auch noch Freunde zu treffen. Ich treffe eigentlich meistens meinen Freund eigentlich nur. Ich habe jetzt das Lesen irgendwie neu für mich entdeckt.
Oh, schön.
Und ja, ich lese eigentlich immer ganz gerne und das sind halt irgendwie die Sachen, die also mir gut tun, halt Sport, Leute und halt irgendwie auch lesen so. Und das versuche ich irgendwie so ein bisschen in meinen Alltag einzubauen oder halt auch mal was mit meinen Eltern zu machen, irgendwie mit denen zu reden, dass man jetzt irgendwie schon mal so Kontakt zu anderen Leuten hat.
Ja, wir haben auch vor der Aufnahme der Podcast-Folge schon drüber gesprochen und ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe hier so eine Liste aufgeschrieben. Also nur eine schnelle Recherche vorneweg, was so die gängigsten Sachen sind, was gut ist, was du auch gerade berichtet hast. Man könnte über jede dieser Punkte eine eigene Folge machen. Ich glaube, ich fasse es mal in die wichtigen Sachen zusammen, weil du hast sie eigentlich auch gerade schon alle genannt. Es sind leider so ganz langweilige Sachen dabei wie Bewegung, Sport. Sport hat auch viele Tücken, gerade wenn wir vielleicht dann mal bei den Leistungsbereich liegen. Aber grundsätzlich ist Sport und Bewegung eine echt wichtige Sache für die mentale Gesundheit. Und es heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle sofort euch im Gym anmelden müsst oder dass ihr jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, ab morgen loslegt, 20 Kilometer zu joggen. Es geht hier darum, sich einfach regelmäßig zu bewegen. Heißt, wie weit ist eure Schule entfernt? Lohnt es sich jetzt wirklich, da 2 Stationen mit der U-Bahn zu fahren? Oder habe ich nicht mal Zeit, montags, wenn ich vielleicht erst die 2. Stunde anhabe, zu laufen oder das Fahrrad zu nehmen? Integriert regelmäßig Bewegung. Ihr kennt auch diesen total langweiligen Spruch, nimm nicht die Fahrtreppe oder den Aufzug, nimm die Treppe. Das ist einfach gut und macht auch total logisch Sinn. Der Kreislauf wird angeregt, ihr bewegt euch, Durchblutung wird gefördert, alle Organe kriegen mehr Sauerstoff. Yay, es ist so banal. Dann, was du gesagt hast, Tiere ist ein total großer Faktor. Also wenn ihr ein Tiermensch seid, es gibt auch Menschen da draußen, die gute Menschen sind, aber trotzdem mit Tieren nichts anfangen können. Aber wenn ihr was mit Tieren anfangen könnt, nutzt das irgendwie. Wenn ihr die Möglichkeiten habt, klar, Haustier halten ist eine ganz diffizile Sache, wenn die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Aber vielleicht habt ihr eine Freundin, einen Freund, der ein Meerschweinchen hat und das hilft euch. Oder manchmal kann auch ein Kuscheltier einfach helfen. Irgendwas, was man streicheln kann. Es gibt ganz viele Studien dazu, dass Dinge streicheln, mit dem Einverständnis der Dinge, die ihr da streichelt, total gut für die mentale Gesundheit ist. Und dann sind es leider echt so banale Sachen wie gesund essen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und nein, das heißt nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit Salat essen müsst, nämlich auch keine gesunde Ernährung. Einfach abwechslungsreich. Tatsächlich sagen die Studien, relativ wenig Fleisch zu konsumieren, am besten gar keinen Alkohol zu konsumieren, viel Obst, viel Gemüse, viele Ballaststoffe. Weiß, klingt alles super langweilig. Studien sagen aber, es ist echt gut. Und ich glaube, auch das kennen wir alle. Wenn du dich so richtig fett vollgefuttert hast mit leckerstem Junkfood, aber wir alle wissen, wie wir danach in der Ecke liegen. Ja, irgendwie zufrieden, aber irgendwie auch nicht so ganz bewegungsfreudig. Und wenn du das halt jeden Tag machst und jeden Tag wie der Wolf vom Rotkäppchen mit Wackerstein in deinem Bauch in der Ecke liegst, ja, wie soll es dir da gut gehen? Da kommst du eben nicht zum Reiten, da kommst du nicht dazu, deine Freunde zu sehen. Solche belanglosen Sachen sind. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast, soziale Kontakte. Freunde, wenn es möglich ist, mit der Familie ein gutes Verhältnis zu haben. Leute treffen, Leuten kommunizieren. Auch das Internet hat hier zum Teil gute Seiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir während Corona war, wie es so mit sozialen Kontakten, wie du das gemanagt hast damals. Aber da konnte zumindest die Technik ein bisschen aushelfen.
Ja, auf jeden Fall. Und weiter geht's mit, welche Gewohnheiten oder Rituale haben dir geholfen, dich mental stabiler zu fühlen? Wie gesagt, meine Sportsachen und so weiter. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor war auch, dass ich meinen Freund gefunden habe. Und so, ich war eigentlich relativ instabil, als wir uns getroffen haben. Aber er hat mir einfach eine wahnsinnige Stabilität gegeben. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass es jetzt sein muss, ein Partner oder so. Aber ich hatte ständig wechselnde Freundeskreise. Ich war mal hier und mal da und mal da. Ich konnte einfach keine langfristigen Beziehungen wirklich führen. Und das hat mir extrem geholfen, irgendwie langfristigere Beziehungen zu führen und auch intensivere Beziehungen führen zu können. Und das hat mir halt einfach super viel geholfen. Und jetzt fühle ich auch eigentlich längerfristigere Beziehung und ich habe auch wieder Freunde, die ich eigentlich aus dem Kindergarten oder so habe ich irgendwie wieder und das hat mir sehr, sehr extrem geholfen.
Ich finde es mega gut, dass du es ein bisschen einschränkst, weil das ist halt ein Glückstreffer, wenn es ein Partner, eine Partnerin leisten kann. Das sollte aber nicht immer so sein, beziehungsweise das ist auch oft nicht so. Also ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch vielleicht im Freundeskreis die Erfahrung machen, dass es genau das Gegenteilige bewirkt. Aber es kann halt sein, dass ein Freund, deine Freundin, Partner, Partner da so eine Stabilität reinbringt und du hast es gerade wunderschön gesagt, du hattest vorher immer so wechselnde Freundschaftskreise. Und das ist leider auch so eine Sache, leider, weil es auch wieder so zu diesen langweiligen Punkten gehört. Ja. Psychische Gesundheit lebt wahnsinnig von Struktur, von Verlässlichkeit, von Stabilität. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass wir alle super spießig sein müssen und um 8 Uhr immer genau an derselben Kreuzung stehen müssen und jeden Tag dasselbe essen müssen. Aber unser Gehirn kann halt aufhören, in den Panikmodus zu gehen, wenn es eine gewisse Stabilität hat. Wenn es weiß, hey, hier sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Wenn es weiß, hey, da sind leckere Dinge in meinem Kühlschrank, die kann ich heute Abend essen. Die waren gestern lecker, die werden morgen lecker sein. Hey, ich muss mich nicht sorgen, ob ich genug Erholung kriege, weil ich weiß, heute Abend um 22 Uhr ist Bettchenzeit und da freue ich mich schon drauf und dann schlafe ich bis 6.
Ja.
Routinen und Strukturen sind wahnsinnig hilfreich.
Ja, ich wollte deswegen das auch so ein bisschen einschränken, dass es jetzt auch nicht unbedingt ein Partner sein muss. Es kann auch eine Freundin sein, eine stabile Freundin. Oder einfach ein stabiles Elternhaus, einfach eine Konstante in einem Leben, auf die man sich irgendwie verlassen kann. Irgendwie Cousine, Tante, ich weiß nicht was ganz genau. Weil ich hatte auch so immer mal wieder Schwierigkeiten mit meinem Elternhaus und so. Und dann halt auch irgendwie nicht so tiefgreifende Beziehungen und so. Und ich glaube, dadurch habe ich halt einfach besser auch irgendwie durch diese Beziehung eine Stabilität entwickelt, wo ich dann auch mehr so auf mich selbst schauen konnte. So, weil ich irgendwie immer eine Konstante gesucht habe, aber die irgendwie nicht so wirklich gefunden habe, glaube ich auch. Aber das muss halt jeder für sich selbst schauen, was einem selber hilft. Und ich gehe eigentlich relativ früh ins Bett sogar. Also ich habe auch immer, also 7.30 Uhr Stunde, also es ist schon relativ früh und ich muss dann 6.15 Uhr aufstehen. Das heißt, ich gehe wirklich 21.30 Uhr eigentlich ins Bett unter der Woche und eigentlich am Wochenende so 23 Uhr. Und das hilft mir auch ungemein, weil ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich feiern war bis 3 Uhr nachts draußen, weil ich habe einfach irgendwie am nächsten Tag so einen Durchhänger gehabt. Auch wenn ich die 8 Stunden Schlaf bekommen habe, ich habe mich einfach so ausgelaugt gefühlt. Ich weiß nicht, man muss halt selbst auch, glaube ich, schauen, was lässt einen nicht gut fühlen. Also lässt einen das nicht gut fühlen, zu spät ins Bett zu gehen, lässt einen das nicht gut fühlen, irgendwie super viel zu essen oder irgendwas Fettiges zu essen. Aber das ist ja auch eigentlich generell, das lässt einen nie gut fühlen. Aber so, man muss halt immer schauen, was einen gut fühlen lässt. Also vielleicht eher die Zeit alleine oder halt die Zeit mit irgendwie Eltern oder Freunden oder so.
Absolut. Auf sich selber hören ist auch ein ganz großer Punkt. Da gibt es dann auch in der Psychologie immer dieses Thema der Achtsamkeit. Ich weiß, manche KollegInnen cringen jetzt so ein bisschen, weil manchmal wird der Begriff auch so ein bisschen überinflationär benutzt. Alles, ja, du musst sehr achtsam sein, du musst auf deinen Atem hören, du musst die, Aber Achtsamkeit ist an sich ein sehr cooles Prinzip, weil es einfach erstmal genau das bedeutet, was du gerade gesagt hast, nämlich sich mal hinsetzen und achtsam zu hören, was brauche ich denn? Bin ich jemand, der Party braucht? Bin ich jemand, der viele Leute und viel sozialen Kontext braucht? Oder bin ich eher jemand, der sagt, lieber wohl dosiert und ich brauche ein bisschen mehr Me-Time, um runterzukommen. Bin ich jemand, dem es gut tut, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen oder jemand, der spät ins Bett geht und spät aufsteht? Das ist ein Prozess und das ist auch echt nichts, was jetzt irgendwie naturgegeben ist. Das muss man auch ein bisschen lernen. Da sind wir jetzt auch wieder dabei, wenn man das vom Elternhaus irgendwie nicht mitbekommen hat, muss man sich da echt bewusst reinfühlen. Das ist ganz oft auch in Therapien so ein Ansatz zu sagen, brauchen Sie denn? Hören Sie doch mal, wie geht's Ihnen denn damit? Geht's Ihnen wirklich gut, wenn Sie jeden Tag eine Salami-Pizza frühs, mittags, abends essen oder ist das nur so ein kurzfristiger Erfolg oder ist das was Langfristiges? Und ja, das ist halt Arbeit, ne? Aber es hilft einem halt wahnsinnig, das rauszufinden. Und manchmal ist man vielleicht auch über sich selbst überrascht, weil man plötzlich feststellt, oh, ich habe mir gedacht, ich bin eine Partymaus, aber eigentlich reichen mir 2, 3 gute Leute. Und das ist echt ein wichtiger Punkt. Und auch, was du gemeint hast mit dem Schlafengehen, ist mir auch nochmal ganz wichtig. Gut, Schlafhygiene ist wahnsinnig wichtig, unterschätzt das nicht. Aber da muss man auch ganz klar hier mal wieder Einschränkungen bringen. Schule findet halt zum Beispiel so statt, wie sie stattfindet. Und ich glaube, es ist jedem bekannt, es gibt unzählige Studien, die mittlerweile belegt haben, dass zumindest auch zum Beispiel in Deutschland und Europa die Schule viel zu früh anfängt. Also eigentlich müsste der gesamte Schulanfang 1 bis 2 Stunden später sein. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Umbau im Gehirn, was ich vorhin erzählt habe. Man braucht einfach viel mehr Energie, um diese ganzen Umbauarbeiten da oben stattfinden zu lassen. Und Teenager sind halt in der Regel eher Eulen, schlafen später ein, brauchen länger Zeit. Aber gut, wir werden jetzt alle nicht Riot gehen können und ab morgen sagen, wir gehen alle ab 9 erst in die Schule. Es ist halt leider, wie es ist. Bis sich da was ändert, muss man halt schauen, wie es für einen am besten passt.
Ja, ich beginne es positiv zu sehen. Meine 8. Stunde beendet um 14.45 Uhr. Ich bin damit happy, weil sonst also super viele Schulen haben dann ja richtig spät Unterricht, also bis so 15:30 oder so. Und ich habe dann auch das Gefühl, man hat einfach nichts vom Tag. Also bin ich sogar eigentlich relativ glücklich, dass meine Schule relativ früh beginnt. Ja. Immer wenn ich das so höre, bin ich immer so, ich hoffe nicht, dass sie später beginnt.
Ja, ist halt echt eine Typenfrage, ne? Gerade beim Schlaf. Also ich bin so ein Frühaufsteher-Männchen mittlerweile. Ich bin mit einem absoluten Eulentyp zusammen. Für den könnte der Tag um 12 losgehen. Ich bin ab 6 Uhr morgens wach. Ändert sich auch im Leben, muss man ein bisschen rausfinden.
Ja, auf jeden Fall. Aber welche Strategien und Techniken wendest du an, um mit Stress umzugehen? Gibt es etwas, das besonders gut für dich funktioniert? Ich glaube, für mich funktioniert es eigentlich ganz gut, so ein bisschen aus stressigen Situationen erstmal rauszugehen. Mhm. Teilweise habe ich dann das Gefühl, ich möchte jetzt auf Konfrontation gehen, aber eigentlich tut es mir viel besser, mal kurz rauszugehen und dann irgendwas anderes zu machen. Mhm. Zum Beispiel Sport zu machen oder was zu lesen oder so. Ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie gestern hatte ich eine relativ stressige Situation und ich war dann auch irgendwie so aufgeheizt und dachte mir so, irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen sauer. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich lese jetzt mal was. Und dann war ich eigentlich relativ ruhig und ich wollte eigentlich gar nicht mehr so über die Situation nachdenken. Also es war jetzt keine schlimme Situation, wo ich mich so arg damit auseinandersetzen muss oder so. Und das hilft mir eigentlich, aber man sollte halt auch Sachen nicht verdrängen. Mm-mm. Also im Nachhinein dann darüber zu sprechen, wenn es halt einfach wirklich irgendwie wichtig ist und ein Thema, was man halt angehen möchte. Also ich habe auch irgendwie mit den beteiligten Personen erstmal so ein bisschen gesprochen, dass ich das irgendwie nicht so gut fand. Und dann, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich die ganze Zeit daran rumbeiße und mir denke, so, das war jetzt irgendwie so doof und so, das hätte man anders machen können. Ja, also mich halt irgendwie abzulenken, aber trotzdem halt das auch so zu klären und anzusprechen quasi.
Mm. Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben so gelernt habe, was mentale Gesundheit angeht. Choose your battles. Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr gerne dazu neigt, auf liebevolle Konfrontation zu gehen. Also ich glaube, es liegt auch tatsächlich ein bisschen an der Familienprägung. Wie gesagt, mein Partner ist komplett anders geprägt. Der empfindet zum Beispiel Familientreffen immer als extrem konfrontativ. Also ihr streitet euch alle immer nur permanent. Nee. Also manche Familienmitglieder ausgeklammert, aber wir sind sehr diskutierfreudig und so bin ich sozialisiert und dann, ich mag auch gerne mit Leuten diskutieren. Ganz viele Leute nehmen das dann auch immer so als aggressiv wahr. Dabei macht mir das tatsächlich einfach Spaß. Ich neige halt dann dazu, viel zu schnell vielleicht manchmal in so eine Situation reinzugehen, mich zu ärgern, vor allem früher. Und genau das, was du gesagt hast, es ist wichtig, Sachen auszudiskutieren, es ist wichtig, bestimmte Kämpfe zu führen. Aber ich glaube, das Beste, was man lernen kann im Leben ist, zu wissen, wann es sich lohnt zu kämpfen. Mhm. Nämlich erstens, wann der Preis sich lohnt, sprich, wenn man zum Beispiel ein größeres Problem lösen kann. Wenn man die Ressourcen dazu hat, wenn ich eh schon vollkommen angefressen bin, mein Tag war eh schon komplett für einen Eimer. Ja. Ich laufe auf dem Zahnfleisch. Muss ich dann jetzt wirklich noch die Konfrontation mit meiner besten Freundin suchen und anfangen? Nee. Du wirst alles nur schlechter machen. Es werden Wörter fallen, die du nicht fallen lassen willst. Es werden Dinge gesagt werden, die du nicht sagen willst. Und du bist danach komplett am Eimer. Also wirklich super Strategie auch von dir. Finde die Möglichkeit, die Bremse reinzuhauen. Und ja, wenn es blöd klingt, dann klingt es halt blöd, wenn man sagt, du, sorry, stopp. Ich gehe jetzt gerade mal raus um den Block und atme mal 5 Minuten. Wir treffen uns hier in 5 Minuten wieder. Klingt das dämlich? Ja, vielleicht. Hilft es ungemein.
Ja, also ich würde gerne, dass ich das auch noch öfter schaffe, irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich es irgendwie öfter schaffe, weil das eigentlich eine ganz gute Strategie ist. So. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Welche Rolle spielen gesunde Beziehungen und soziale Unterstützung für die psychische Gesundheit? Was sollte man tun, wenn das soziale Umfeld belastend ist? Da habe ich ja schon ein bisschen was gesagt dazu, eigentlich in der anderen Frage. Ich kann ja einfach sagen, was ich davor gesagt habe. Und ich glaube, wenn das soziale Umfeld belastend ist, dann muss man halt auch schauen, dass man es halt verlässt. Ja. Weil man findet halt auch neue Freunde irgendwie. Wenn man in einen neuen Sportverein geht oder irgendwie in der Schule mal neue Leute ansprechen oder so. Irgendwie da neue Kontakte knüpfen. Also ich glaube, man kann ja immer wieder irgendwie sein Umfeld, was einen belastet, irgendwie wechseln. Also ist natürlich schwierig, wenn man ein ganzes Umfeld hat. Wenn es halt einzelne Leute sind. Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn es das Elternhaus ist. Man kann das Elternhaus ja nicht so einfach verlassen.
Zumindest im gewissen Alter nicht.
Ja, man kann halt, wenn dann noch so schauen, okay, wenn es wirklich schlimm ist, zieht man irgendwie aus, zieht man zu den Großeltern, zieht man in irgendwelchen Jugendeinrichtungen, so betreutes Wohnen oder so. Wenn es halt wirklich ganz schlimm ist und man sagt, okay, man kann nicht nach Hause gehen, man fühlt sich einfach richtig unwohl. Es geht einfach nicht. Es ist, glaube ich, auch wichtig, aus dem Elternhaus, glaube ich, rauszugehen. Vielleicht auch mal nur für eine Zeit lang.
Absolut.
Irgendwie vielleicht auch zu einer Freundin zu gehen und dann irgendwie da 2 Wochen zu haben, damit man irgendwie rauskommt und nicht die ganze Zeit auf diesen Konfrontationsmodus ist.
Absolut. Also soziale, glaube ich, fehlt immer die Frage, so süß, welche Rolle spielen gesunde Beziehungen? Gar keine. Nein, natürlich. Also ist ganz, ganz wichtig. Und auch, was du gesagt hast, und das ist auch, wie sagt man so schön, that's the hill I will die on. Es gibt einen Unterschied zwischen Familie und Verwandtschaft. Meiner Meinung nach ist so, nur weil ich mit jemandem blutsverwandt bin, heißt das nichts. Das ist ein Zufall. Ich bin halt in diese Familie geboren, wir teilen unsere Genetik miteinander. Ich bin da auch sehr hart manchmal. Meine eigene Familie sagt das dann auch immer wieder, dass das manchmal sehr hart klingt, wenn ich das sage. Mhm. Weil ich immer sage, ja, Blut bedeutet im Prinzip nichts. Aber ich meine das tatsächlich so, weil ich finde es wichtiger, wie man miteinander umgeht. Mhm. Also ich finde es wichtig, dass man sich unterstützt. Ich finde es wichtig, dass man eine Familie bildet, aber eben nicht eine Verwandtschaft. Und umgekehrt werde ich auch wirklich jedem raten, der sagt, meine Familiensituation ist belastender, meine Verwandtschaftssituation, Eltern, Geschwister, Tante, wie auch immer, grenz dich ab. Ne, du hast jetzt auch den Extremfall angesprochen, wenn man wirklich sagt, okay, ich muss diese Familie verlassen. Aber es reicht ja manchmal auch, wir müssen ja gar nicht ins Extrem gehen mit den Eltern. Aber ich glaube, jeder kennt diese Situation, man ist auf einer Familienfeier und dann kommt dieses, oh, geh doch mal zur Tante Hannelore hin und sag Hallo. Oder geh doch mal zum Onkel Günther und erzähl dir mal, wie irgendwie gerade alles in der Schule läuft. Und denkst, nein, ich will mit diesen Menschen nicht reden. Ich finde die unangenehm, ich mag nicht dieses Gespräch nicht führen, ich möchte mit dieser Person keine Zeit verbringen. Und nur weil das Tante, Onkel, Oma, wie auch immer ist, muss ich das nicht. Und hier wirklich auch meine Aussage an alle Eltern, zwingt eure Kinder nicht dazu. Also sonst lernt man nie die eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennen, wenn man immer nur dazu genötigt wird, jetzt geh doch mal zu Tante Hannelore.
Meine eine Oma, ich wollte auch früher nie als Kind übernachten und meine Eltern haben es immer wieder versucht, glaube ich. Und dann mussten die mich immer wieder, glaube ich, aus Neue abholen. Ich weiß gar nicht, ob ich es einmal geschafft habe, dort zu übernachten. So, aber es war okay, weil meine Eltern, glaube ich, man fährt da 20 Minuten hin oder so. Also
verstehe auch total, wo das herkommt. Wir alle sehnen uns nach diesem Idealbild von Familie. Und es ist super schön, wenn es klappt. Also ne, ich will hier nicht Familien diffamieren. Wenn das klappt und wenn ihr eine gesunde, tolle, unterstützende Familie habt, hey, Jackpot, bist das zu schätzen. Nur umgekehrt finde ich es ganz schwierig, wenn es eben nicht klappt, aus Gründen. Was du vorhin auch für die anderen Streitsituationen gesagt hast, nehmt euch einfach mal zurück. Ich weiß, das ist mit 12, 13, das ist eine komplett andere Lage, weil du kannst nicht einfach sagen, ich gehe in meine eigene Wohnung.
Ja.
I know. Aber spätestens, wenn ihr die Möglichkeiten habt oder vielleicht das Glück habt, sagt, hey, ich würde gerne mal das Wochenende gehe ich zu Oma und Opa oder mal irgendwie einfach Luft schnappen und dann wieder in die Situation reingehen. Das gilt auch für dieses Verhältnis, nicht nur unter Freunden.
Das mache ich auch manchmal so, wenn ich irgendwie denke, oder momentan ist es bei mir so wieder, dass ich irgendwie manchmal wieder so ein bisschen mehr Konflikte mit meinen Eltern habe. Mhm. Und ich sage jetzt auch so, Kia, Mama, guck mal, ich gehe mal zu Oma und Opa jetzt das Wochenende, also zu meiner Oma. Bleib da einfach mal. Und das mache ich vielleicht einfach öfter, damit sich einfach meine Situation ein bisschen entspannt. Mhm. Einfach, dass ich da wieder mehr Ruhe reinbekomme und dann einfach auch besser kommunizieren kann. So.
Für die Gegenseite auch. Also vielleicht auch deine Eltern die Möglichkeit, okay, jetzt ist sie weg. Wir können auch mal kurz durchatmen. Also ne, das ist ja immer das, was ich auch sage. Auch Eltern sind ja nur Menschen. Auch die brauchen manchmal Zeit. Auch die haben den Druck und sagen, oh, jetzt ist hier irgendwie ein Problem und ich kann das nicht in 2 Minuten lösen. Ja, welcher Mensch kann denn jedes Problem in 2 Minuten lösen, Leute? Also einfach mal kurz, ne, wie du gesagt hast, alle atmen durch, man geht sich mal aus dem Weg und dann kommt man wieder neu zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Unsere nächste Frage ist, was hat dir geholfen, dich nicht von negativen Gedanken überwältigen zu lassen? Gab es besondere Techniken oder Perspektiven, die dir geholfen haben?
Spannend.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich lasse mich immer wieder überwältigen. Aber meine besondere Technik ist, glaube ich, es wird vorbeigehen. Also das ist eigentlich der Gedanke, den ich habe, auch in so einer depressiven Phase. So, es wird besser werden. Also ich bin gerade an einem richtig tiefen Punkt, aber es wird irgendwann. Und auch die Prüfungsphase wird irgendwann vorbei sein und man wird irgendwann wieder Ferien haben. Die Zeit kann zwar nicht alle Wunden heilen, aber die Zeit ist trotzdem irgendwie da, um irgendwas zu entwickeln. Und irgendwie vielleicht kann man da auch irgendwie in der Zeit Konzepte entwickeln, die halt einem gut tun, wie halt irgendwie Sport, Routinen und so weiter, die halt einen auch wieder rausbringen und halt dann nicht in der Situation halt verzweifeln, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt mein Punkt und ich komme da nie wieder raus. Mhm. Ich glaube, das ist halt etwas, was ein Gedanke, der eigentlich relativ schlecht ist, der irgendwie sehr destruktiv und negativ ist. Und ich glaube generell halt irgendwie zu versuchen, irgendwie positiver zu denken und halt nicht so destruktiv und nicht so, okay, ich werde das niemals hinbekommen, jetzt habe ich schon wieder eine schlechte Note bekommen, sondern halt einfach, okay, ja, vielleicht versuche ich es einfach, das nächste Mal besser zu machen. Okay, es war jetzt vielleicht mal ein Ausrutscher, dass ich jetzt mal so eine schlechte Note geschrieben habe. Weil ich meine, niemand von uns kann immer zweistellige Noten schreiben. Also in der Oberstufe zweistellige Noten schreiben. Nicht jeder von uns kann immer Einsen oder Zweien schreiben in der Mittelstufe. Ich weiß nicht, im Studium, wie das benotet wird.
Bin ich total bei dir. Ich glaube, ich bin derselbe Typ. Muss ich natürlich auch lernen. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, was man, so blöd wie es klingt, mit dem Altern lernt. Weil wenn ich 5 Jahre bin, habe ich halt nicht so viel Erfahrung und weiß das nicht. Aber ich bin aber ganz radikal. Mein Glaubenssatz ist da immer, die Welt existiert sich einen Scheißdreck für mich. Als Individuum. das Universum interessiert sich nicht für mich, das Universum, dem ist meine Existenz völlig egal. Und es klingt erstmal total negativ, für mich ist es aber wahnsinnig befreiend. Weil das bedeutet, ja, morgen geht die Sonne wieder auf. Ja. Morgen geht der Tag einfach wieder weiter. Meine Nachbarn werden ihre ganz normale Routine durchführen. Der Hund vom Nachbarn wird auf den Rasen kacken. Der andere Nachbar wird schimpfen. Der erste geht zur Arbeit. Da sind wir wieder bei diesen Routinen und mir hilft das wahnsinnig. Und ich habe mir irgendwann auch eben so als Strategie angewöhnt, wenn irgendwas ist, was ich nicht gerne mache. Und das sind wirklich so Sachen, ich kann mich auch als Kind daran erinnern. Ich war nie ein großer Fan von Familienfesten, was einfach so ein bisschen auch mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zu tun hat. Und da habe ich angefangen, immer die Strategie zu entwickeln. Heute Abend ist das vorbei. Und dann habe ich dann auf die Uhr geguckt. In 6 Stunden wird das vorbei sein. Und so mache ich das heute noch. Wenn irgendwas ist, was mir Sorge macht, sage ich immer, und wenn die Abstände größer sind, sage ich, in einer Woche werde ich da nicht mehr dran denken. Morgen früh wird das schon passiert sein. Weil das ist ja immer dieses, das ist irgendein Ereignis oder irgendwas Negatives. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Referat und denkst, oh mein Gott, ich muss da hin und in 5 Minuten alle werden lachen. So, ich weiß ja in meinem Kopf, ich werde nicht sterben. Es ist ja literally so, keiner reißt dir den Kopf ab. Ist noch nie in der Geschichte der Menschheit passiert, dass jemand den Kopf abgerissen hat. Ich weiß gar nicht, ob das physisch möglich ist. Das wissen wir ja. Und trotzdem ist dieses Gefühl ja so überwältigend. Und ich denke dann immer, okay, das wird jetzt richtig scheiße, ich werde jetzt richtig leiden, aber in 4 Stunden ist es vorbei und in 4 Stunden werde ich noch leben und ich werde darauf zurückgucken. Und ich finde, das funktioniert für mich auch in längeren Bereichen so. In einem Jahr werde ich auf diese Situation jetzt zurückschauen und vielleicht drüber lachen, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe. Oder werde sagen, hey, was eine verwirrende Zeit das gewesen ist. Das ist zum Beispiel was mich total durchträgt durch Sachen.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle auch so von so Schulstunden, die immer 1,5 Stunden dauern. Und man denkt sich so, nur noch eine halbe Stunde, eine Stunde ist ja schon um. Oder jetzt sind ja nur noch 2 Stunden von meinen 8 Stunden oder so. Da habe ich mich heute auch schon darüber gefreut. Ich dachte mir so, ach ja, jetzt habe ich ja irgendwie, ich glaube, ich habe 7 Stunden heute gehabt. Und ich dachte mir so, ach ja, jetzt habe ich nur noch 2 Stunden. Das ist doch voll toll.
Voll gut,
also, ich habe ja schon die und die Stunden hinter mich gebracht. Und ich glaube, vielleicht auch so zurückschauen zu können und zu sagen, hey, das habe ich ja einfach schon mal geschafft.
Ja.
So die depressive Phase habe ich schon mal geschafft. Das Elterngespräch, das Familientreffen, das Referat, das habe ich alles schon mal geschafft und das werde ich auch wieder schaffen.
Ja.
Und vielleicht überzeugt es euch doch irgendwie, dass das Referat lief plötzlich richtig gut und der Lehrer sagt, toll gemacht, weiter so. Oder das Familientreffen plötzlich irgendwie doch ein bisschen schöner wurde als eigentlich geplant oder so.
Ihr könnt ja dann immer nur positiv überrascht werden. Aber total, was wir auch hatten, wenn man sich selber kennt. Ich mache mal wieder ein Beispiel auf. Seit ich klein bin, und ich weiß, meine Mama hat das auch, wir haben das immer früher Weltschmerztage genannt. Manchmal steht man einfach auf und der Tag ist schon zum Scheitern verurteilt und man fühlt die gesamte Last der Welt auf sich. Und seien wir ehrlich, bei der aktuellen politischen Weltentwicklung, Weltschmerztage sind kaum zu vermeiden. Ich hatte letzte Woche wieder so einen Tag. Es war Freitag. Mein absolutes Lieblingsglas ist direkt am Morgen kaputt gegangen. Mhm. Vollkommenes Drama. Ich weiß nicht, ob es Menschen draußen gibt, die wissen, welche Bedeutung Lieblingsgläser haben können. Drama.
Ich hab's, ja.
Danke. Völliges Drama. Und ich denke noch so, boah, ey, ich bin über 30. Und die machen mich wegen so einem Glas verrückt. Aber irgendwie so. Und dann war der ganze Tag nicht wegen dieses Glases, sondern irgendwie bin ich schon nicht aus dem Rhythmus. Und ich hatte so einen Weltschmerztag. Ich bin zu nichts gekommen. Ich habe nichts anfangen können. Ich habe dann kommen auch so Gedankenintrusive, die da sagen, ja guck, kriegst nichts hin, hast wieder nichts geschafft, bist total unproduktiv. Ich hatte diese Tage aber schon sehr oft in meinem Leben. Und ich weiß, es sind immer Tage bei mir zum Glück. Ich weiß, wenn ich morgen aufstehe, ist das alles vergessen und vorbei. Ich weiß, dass das gerade einfach nur mein dummes Gehirn ist, dass einfach nur gerade einen beschissenen Weltschmerztag hat. Wenn ich schlafe und den Reset-Knopf drücke, morgen ist es wieder vorbei. Mhm. Und weil ich das kenne, für mich persönlich, weil ich meine eigenen Abläufe kenne, ist es ertragbarer. Es ist nicht so, dass es dann nicht scheiße ist an dem Tag. Aber einfach zu wissen, ne, mein Partner kam heim und ich so, oh, das ist einfach Weltschmerztag, das ist einfach scheiße. Sei einfach lieb zu mir und morgen ist wieder alles gut. Ich weiß auch, dass morgen wieder alles gut ist, aber heute bin ich hässlich, fett und unfähig. Ich weiß, dass ich das morgen nicht mehr sein werde. Und so blöd wie das klingt, das ist was mir auch wahnsinnig geholfen hat.
Ja, mir hilft es aber auch, glaube ich, mich einfach aufzuregen manchmal in Situationen.
Oh ja.
So irgendwie.
Ist oh ja.
Ich habe so einen Abi-Planer und da trage ich immer meine Noten ein und dann stand ich es auf 12,3 und 12,3 ist halt so 1,6 oder so. Ich weiß nicht so ganz genau. Und dann habe ich meine Sportnote bekommen und ich habe 15 Punkte geschrieben in Sport und habe aber 10 Punkte im Zeugnis bekommen. Ich war auch super selten da in Sport. Wie gesagt, Floriane, wir hatten 13 Mal Sport. Du warst 5-mal anwesend.
Okay.
Ja, aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Es ist einfach so, vielleicht war ich da mal krank und dann so irgendwie, das kam so alles. Aber
ich glaube, wir kennen alle dieses Sportstundenphänomen.
Ja. Obwohl ich nie wirklich gesagt habe, ich schwänze jetzt Sport tatsächlich. Kam es trotzdem dazu. Und deswegen, ich finde eigentlich diese 10 Punkte voll fair. Aber das heißt, ich bin so runtergedroppt auf so 11,89 oder so. Und ich dachte mir so, mein 12er-Schnitt. Und das ist aber eigentlich nur irgendwie von 1,6 auf 1,7 oder so in Noten jetzt umgerechnet. Und es war aber für mich so eine Katastrophe. Und ich musste mich bei meinem Freund so auskotzen, wirklich die ganze Bahnfahrt lang. Ich habe mich einfach nur beschwert. Zu Hause bei meiner Mutter, ich habe mich beschwert. So, und jetzt bin ich aber auch voll okay damit. Ja. Jetzt denke ich mir so, okay.
Ich bin ein Riesenfan von auskotzen. Also ne, nicht sinnlos zerstören oder irgendwas, aber so auskotzen. Dafür sind dann zum Beispiel Freunde auch da. Mhm. Dass du dich einfach da hinsetzen kannst und einfach sagen kannst, ich will mich einfach nur auskotzen. Und im besten Fall sagt die beste Freundin, der beste Freund so, okay, leg los, ich nicke einfach nur. Und dann schimpfst du wie ein Rohrspatz, alles ist ungerecht. Du weißt ja in dem Moment ganz oft, dass du doof bist. Weil dein Gehirn funktioniert ja noch und sagt, wir wissen jetzt aber, dass es nur 0,1 Unterschied macht. Egal, lass die Emotionen mal raus, Emotionen fühlen, Emotionen reiten. Ich bin sowieso ein großer Verfechter der Emotion. Wut ist eine geile Emotion, ist eine hilfreiche Emotion. Einfach mal auskotzen. So, ist ähnlich wie heulen, finde ich. Dann ist es raus. So, dann ist es aus dem System. Du hast gekübelt, du hast deine Emotionen ausgekübelt. Und dann kannst du irgendwie, finde ich, so viel klarer auf Sachen wieder drauf gucken und sagen, okay, habe ich mich aufgeregt? Krönchen wieder gerade, Rücken, weiter geht's.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlusswort bei dir. Und bedanke ich mich bei dir, Colin, für deine wissenschaftliche Sicht.
Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich immer für das schöne Gespräch, liebe Floriane.
Vielen Dank. Und ich würde sagen, achtet auf euch selbst. Achtet darauf, was euch gut tut. Ob es jetzt lange aufbleiben ist am Wochenende, vielleicht nicht unter der Schulwoche. Oder ob es das früh ins Bett gehen ist und dann um 6 Uhr morgens bügeln oder staubsaugen, um eure Eltern aufzuwecken. Ich weiß ja nicht, was ihr so gerne macht. Aber wenn ihr merkt, dass das euch gut tut und halt auch keinen negativen Impact irgendwie später haben wird.
Wichtiger Punkt.
Ja, weil ich glaube, unter der Woche dann spät schlafen zu gehen, dann ist man halt natürlich in der Schule müde und es wird halt einen negativen Impact haben. Aber am Wochenende, das juckt ja gar keinen. Und wenn es euch gut tut, dann tut es euch gut und dann macht es weiter. Hast du noch eine Take-Home-Message oder?
Ich mache die langweiligen Take-Home-Message. Trinkt genug Wasser, schlaft ausreichend, esst abwechslungsreich, bewegt euch ab und zu und lasst einfach nette Menschen in eurem Leben sein.
Ja, das hast du aber sehr schön gesagt. Das ist auf jeden Fall nicht langweilig. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
Bis nächstes Mal.